Gut, wir wollen heute besprechen Bethel Church und das Verständnis vom Heiligen Geist und Bill Johnson als Apostel, der diese Meinungen vertritt und verbreitet in der Welt. Bethel Church ist eine Riesenbewegung, die der neuen apostolischen Reformation zuzuordnen ist. Ich werde diesen Vortrag besonders basieren auf meinem Artikel, den ich geschrieben habe, oder die Arbeit über Bethel Church und New Age Synkretismus. Den könnt ihr selbst kostenlos runterladen, müsst nur googeln, Bethel Church, New Age Synkretismus, da findet ihr ihn. Und auch andere Artikel, die ich veröffentlicht habe, zum Beispiel über die Kontextualisierung des Wohlstandsevangeliums in Deutschland in verschiedenen Gemeinden, die vielleicht hilfreich sind. Dieser Artikel ist sowohl auf Deutsch als auch über Bethel Church und New Age Synkretismus sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch erschienen. Auf Deutsch in dem Journal Glauben und Denken beim Martin Busser Seminar. Und in Englisch wurde er als Vortrag gegeben. Und dieser Vortrag, der war auf der Konferenz der Europäischen Pfingstlichen Theologischen Assoziation, also einer Konferenz von Theologen aus der Pfingstbewegung im Jahr 2022 in Warschau in Polen. Und da war das Thema extreme Bewegungen in der pfingstlichen Bewegung. Und da wurde dieser Artikel sozusagen vorgestellt als ein Thema, das auch genau in diese Richtung geht. Das heißt, Bethel Church und das, was sie vertreten, wird durchaus auch kritisch in der Pfingstbewegung selbst gesehen. Bethel Church ist natürlich auch aus der Assemblies of God Denomination, der größten Pfingstkonfession in Amerika, ausgetreten, um ihre Ziele der weltweiten Erweckung zu verfolgen. Also die Kritik kommt nicht nur von außerhalb der Pfingstbewegung, sondern von innerhalb der Pfingstbewegung. Wir wollen miteinander die verschiedenen Ansätze von Bethel Church besprechen, aufgrund dieses Artikels, wo Bill Johnson, also recherchiert wird, Bill Johnson ja öffentlich ausdrücklich die Einführung von New Age Praktiken fordert, um die Kräfte des Heiligen Geistes freizusetzen und anzuzapfen. Besonders vertreten in dem Buch Physics of Heaven, aber auch in anderen seinen Büchern, die ich in diesem Artikel bespreche. Dieser Artikel wurde inzwischen 10.000 Mal fast runtergeladen, online oder angesehen oder gelesen. Das zeigt, wie brandaktuell das Thema ist und wie viele Menschen sich mit dieser Bewegung auseinandersetzen. Er befürwortet die Einführung von New Age Praktiken, um den Heiligen Geist und die Kräfte freizusetzen. Und dieses Buch Physics of Heaven, die Physik des Himmels, vertritt diese Gemeinung und zeigt, wie das passieren soll. Dieses Buch wurde rausgegeben von Judy Franklin, der langjährigen Verwaltungsassistentin von Bill Johnson persönlich, und Alan Davis, die auch natürlich der Bethel-Bewegung nahesteht. Es ist ein Buch mit Artikeln von Bill Johnson selbst und seiner Frau Benny Johnson, die dort in diesem Buch drin sind. Und das Vorwort ist von Chris Wallerton, der Hauptprophet von Bethel Church. Es hat hinten drauf auch den Stempel der Glaubwürdigkeit und der Authentizität von Bethel, dass sie genau dahinter stehen. Und das werden wir auch im Genaueren immer wieder besprechen in Bezug auf das, was Bethel Church vom Heiligen Geist erwartet. Und besonders in vier Themen aufgrund dieses Artikels. Zum einen die Art der, ich gehe hier besonders auf die Art von mystischer oder erfahrungsbasierter Erkenntnis ein. Denn das, was Bethel behauptet, basiert grundlegend auf das, was sie als Erkenntnis verstehen und dann als Maßstab anwenden. Zum einen, welche Art von Erkenntnis und Wissen fördern sie? Das ist eine erfahrungsbasierte, mystische Art der Erkenntnis. Zweitens, welches Ausmaß hat diese Erkenntnis durch den Heiligen Geist? Es geht weit über das, was die Schrift sagt, hinaus und soll sich öffnen für neue Offenbarungen, die nicht in der Schrift enthalten sind, um wirklich die Erweckung herbeizuführen, die sie versprechen durch die Aposteln und durch Salbung. Gehen wir gleich noch weiter darauf ein. Als drittes Thema die Anwendung dieser mystischen und neuen Offenbarungen, die besonders geschieht durch die Heilungspraxis, die gefördert wird. Und als drittes dann die Autorität dieser mystischen Erkenntnis. Wieso sollen wir diesem glauben? Die natürlich basiert wiederum in der Art dieser Erkenntnis von neuen Offenbarungen, die das sich selbst authentifizieren, als auch die Autorität der Apostel. Wir fangen mal hier an, Bethel Church. Bill Johnson, und ich halte mich hier sehr nah an diesem Artikel, damit ich mich nicht verstricke in diesem weiten Thema. Bill Johnson sagt, und das ist ein Zitat, New Age Praktiken sind, Zitat, Werkzeuge, die Gott uns für den Erfolg im Leben und im Dienst gegeben hat. Das sagt Bill Johnson. Das heißt, wir brauchen diese Erkenntnisse und diese Einsichten oder diese Praktiken der New Age, um diese Kräfte des Heiligen Geistes anzapfen und auch anwenden zu können. Es heißt hier, wiederum Zitat, das sind Wahrheiten aus dem New Age, die müssen wir zurückerobern, die eigentlich den Bürgern des Reiches Gottes gehören. Das Prinzip allerdings ist so, dass wenn wir Erkenntnisse oder Dinge, die der Bibel fremd sind, dem hinzufügen, was Gott durch sein Wort uns offenbart, Synkretismus entsteht. Das heißt, die Vermischung des christlichen Glaubens mit anderen Dingen, die dem christlichen Glauben fern sind, wie zum Beispiel New Age. New Age Glauben basiert ja vor allen Dingen aus fernöstlichen Religionen, Buddhismus, Schamanismus, Magie etc. Der Ansatz von New Age ist ja, diese Einsichten, Erkenntnisse und Mächte wurden falscherweise von der Kirche unterdrückt. Die müssen wieder neu offenbart oder zurückgeholt werden, um diese Mächte wirksam werden zu lassen. Das ist der Grundansatz von New Age. Hier aber wiederum der Satz, diese Techniken müssen wir anwenden, um diese Kräfte anzapfen zu können. Eine Analyse aus der evangelikalen Sicht, wie in diesem Artikel dann eben passiert, schaut genau die Art des Ausmaßes, die Anwendung und die Autorität dieser mystischen Erkenntnisse an, auf was all dies basiert und rechtfertigen soll. Kurz ein paar Gedanken zur Bethel Church und ihrer Geschichte. Bethel Church ist in Redding, Kalifornien. 1996 wurde Bill Johnson zum leitenden Pastor dort eingesetzt. Bill Johnsons Verständnis von Erweckung, und das ist ja der Hauptansatz der neuen apostolischen Reformation, sie möchte weltweite Erweckung bringen, das muss geschehen, bevor Jesus wiederkommt. Deswegen müssen diese Apostel diese Erweckung freisetzen und alle Kirchen weltweit sich den Aposteln unterordnen, damit Erweckung geschehen kann. Und dieses Verständnis von, was ist das eigentlich für eine Art von Erweckung, die durch den Heiligen Geist geschehen soll, wurde bei Bill Johnson besonders geprägt durch John Wimber, über den er dann zur Überzeugung kam, dass ein übernatürlicher Lebensstil für den ganz normalen Menschen möglich ist, oder den ganz normalen Christen. Und es wurde durch das Toronto Blessing, das Toronto Revival besonders geprägt, das Randy Clark inszeniert hatte. Er ist aber zu dem Schluss gekommen, das, was er bei dem Toronto Blessing geschehen ist durch Randy Clark, das war eine spontane Erweckung. Jetzt haben aber die Apostel die Verantwortung, diese Art von Erweckung, auch die Fähigkeit, ständig, jeden Tag, 24 Stunden am Tag, aufrecht zu erhalten und weiterzuführen. Deswegen sagt Bill Johnson auch zum Beispiel, nachdem Randy Clark ihn in Bethel gesalbt hat, er kam zu ihm zu Besuch, ist Bethel Church in Redding, California in einem ständigen Zustand der Erweckung. Und das will er herbeiführen, weltweit, indem man sich diesen Aposteln unterwirft und unterordnet. Der Toronto-Segen war bekannt, das hatte Randy Clark dort damals initiiert, durch unkontrollierte Manifestationen. Ja? Zum Beispiel Tiergeräusche, die Leute gemacht haben, Lachen, das Hinfallen, Slaying of the Spirit, wo Leute unkontrolliert hinfallen und auf den Boden fallen. All das ist damals passiert und war natürlich auch in der Kritik dieses Toronto Blessing. Aber genau das ist der Maßstab von Erweckung, den Bill Johnson sieht. Das ist das, was echte Erweckung ist. Und das ist das, was ständig, jeden Tag, in jeder Gemeinde herbeigeführt werden muss. Deswegen sagt Bill Johnson, wer das Toronto Blessing kritisiert, für den hat er keine Zeit. Da ist er nicht offen für Kritik, weil das ist der absolute Standard. Während einer dieser Konferenzen, als er die besucht hatte, dieses Toronto Blessings, berichtet Bill Johnson, dass er mehrere Nächte beweglos in seinem Bett im Hotelzimmer lag und Kräfte wie elektrische Ladungen mit 1000 Volt durch seinen Körper gegangen sind. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Er interpretierte das, dass diese Unfähigkeit, sich zu bewegen und diese Erfahrung von elektrischen Stromstößen, das war Gott, der ihn initiiert hat auf einen Powerdienst, eben als Apostel, um genau diese Mächte freizusetzen. Interessanterweise, und hier eine sehr vielleicht heikles Thema, gerade im deutschen Kontext, aber vielleicht kennen manche von euch das American Gospel. Die setzen sich mit kritischen Themen in Amerika auseinander, machen Videos. Es gibt eine ganze Serie über Bethel Church, wo Leute interviewt werden, zum Beispiel Randy Clark, der eine Hauptperson ist für diese Art der Erweckung. Er wird interviewt bei einem dieser Serien von American Gospel, die man sich online anschauen kann. Und stellt sich selbst die Frage, kann es sein, in Bezug auf Toronto Blessing, dass diese Erscheinungen teilweise dämonischen Ursprungs haben? Das wird er nicht gefragt von jemandem, der ihn interviewt. Er stellt sich selbst diese rhetorische Frage. Und seine Antwort, Randy Clark, der dies initiiert hat, sagt viermal, yes, 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 yes. Viermal sagt er, genau, das kann dämonischen Ursprungs haben, was er da hat. Eine interessante Aussage von Randy Clark selbst. Weiter zu gehen hier. Wie gesagt, Randy Clark kam 1997 zu Bethel Church, legte die Hände auf Bill Johnson drauf, um ihm eine besondere Gabe zu vermitteln. Bill Johnson spricht darüber, dass er viele Zeit auf dem Boden verbrachte und Gottes Gegenwart aufsaugte, um dann zu diesem Dienst befähigt zu werden. Man nennt es auch Soaking Prayer, auch wiederum, wo man sozusagen außer Kontrolle liegt und Gott erfährt. Und seitdem ist Bethel Church in einem ständigen Zustand der Erweckung. Sein Anspruch ist es, Himmel auf die Erde zurückzubringen. Bring heaven to earth. Das ist der Standard, den die neuen Apostel dieser neuen apostolischen Reformation herbeiführen wollen, durch die Technik der Salbung, da kommen wir gleich nochmal drauf, indem sie andere salben, um diese Wunder vollbringen zu können. Und erst wenn sich die Kirchen diesen Aposteln unterordnen, die die rechtmäßigen Leiter, Apostel und Propheten über die Pastoren unterordnen, dann kann diese Erweckung zustande kommen. Deswegen haben sie zum Beispiel Einrichtungen wie School of Supernatural Ministries, die Schulen der übernatürlichen Kräfte, wo junge Leute hingehen können, um sich initiieren zu lassen, diese Wunder vollbringen zu können und zurückzukommen in die Gemeinde, um das machen zu können. Die gibt es auch in Deutschland zum Beispiel. Am Bodensee ist eine School of Supernatural Ministries. Auch in Lörrach wurde die Freie Evangelische Gemeinde G5 übernommen, ist jetzt Awakening Church, sprechen wir gleich nochmal drüber. Und ich glaube, dort wird auch eine neue Schule der übernatürlichen Dienste gestartet. Dort sollen diese jungen Leute als moderne Erweckungsbringer ausgerüstet werden. Bill Johnson und andere bezeichnen sich als Apostel. Heidi und Roland Baker zum Beispiel, Cheyenne und Sue Ann, Randy und Dan Clark, John und Carol Anott, das sind solche Leute, die einmal dem Netzwerk der Revival Alliance beigetreten sind oder Bewegungen wie der Global Awakening und Konferenzen abhalten wie die Stimme der Apostel, Voice of the Apostles, und die bezeichnen sich gerne als Generäle des Glaubens, die diese Mächte freisetzen für die Gemeinde Jesu. Kritisch wird dies gesehen, zum Beispiel von Leuten, die dies beurteilen, dass hier, was hier passiert, ist eine Entstehung einer elitären Gruppe von Aposteln, die Macht und die einzige Fähigkeit haben, diese übernatürliche Autorität zu monopolisieren und dann diese Fähigkeiten weitergeben zu können, die Freisetzung des Heiligen Geistes. Es wird hier zum Beispiel benannt von Mark Cartledge, der diese Bewegung kommentiert, nennt diese Leiter Superpower Brokers of Revivalism. Sie haben sozusagen die Schlüssel in der Hand, um diese Art der Wecken zu vollbringen. C. Peter Wagner vom Fuller Theological Seminary hat diese diese Bewegung bezeichnen als neue apostolische Reformation. Das ist die Lehre, Zitat, von hier Gavitt und Pivik, die Experten sind aus Amerika für diese Bewegung. Erzähle ich auch gleich mal was. Sie haben auch ein deutsches Buch veröffentlicht vor kurzem, Das gefälschte Königreich, das man auf Amazon erhalten kann, die diese esoterischen Mächte und die Bewegung genau analysieren. Es sind hier auch zum Verkauf da, ein paar Exemplare. Sie fassen diese Bewegung folgendermaßen zusammen. Diese Lehre, dass Apostel, die mit Propheten zusammenarbeiten, die Leitung der Kirche übernehmen müssen. Sie müssen den Pastoren, Ältesten und konfessionellen Leiter die Zügel aus der Hand nehmen, damit Gottes Pläne für die Endzeit erfüllt werden können und Christus wiederkommen kann. Der Ansatz ist hier, Pastoren und Apostel haben unrechtmäßig die Macht über die Kirchen übernommen, die eigentlich entsprechend dem Epheserbrief den Aposteln und Propheten gehören. Das heißt, die müssen sich jetzt unterordnen oder beiseite geschafft werden, damit diese Apostel und Propheten wieder die Machtstellung haben und die Autorität, die ihnen eigentlich weltweit allen Kirchen gebührt. Ja, es ist also eine Bewegung, die einen allgemeinen Anspruch hat, über alle Kirchen mit dem Wunsch, Erweckung zu bringen durch den Heiligen Geist, wobei die Apostel diese Fähigkeit haben, genau das herbeizuführen. Was ist der Einfluss der Bethel Church in Deutschland? Zum Beispiel wurden Awakening Europe-Konferenzen hier durchgeführt, schon seit 2015, zum Beispiel in Nürnberg. 2022, ich gehe mal schnell weiter, was hier in unserer Region passiert ist. Wir haben viele Jahre jetzt in den 9 Jahren in Kandern gewohnt und im Südschwarzwald. Dort ist die G5-Gemeinde gewesen, eine, die dem Bund Freier Evangelischen Gemeinden zugehörig ist. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist. Diese Gemeinde wurde 2022 übernommen von der Bethel Church. Und Ben Fitzgerald, der Europamissionar, der von Bethel Church ausgesandt wurde, ist jetzt dort der Leiter und wird jetzt als Awakening Church bezeichnet. Und ich denke, das ist die neue Europazentrale für Bethel Church. Und an dem Tag, als er eingesetzt wurde, das kann man sich als Video anschauen, haben Peter Wenz, Johannes Hartl und Bill Johnson per Videobotschaften Ben Fitzgerald gratuliert für den Start einer neuen Gemeinde. War natürlich kein Start einer neuen Gemeinde. Diese Gemeinde gab es seit vielen Jahren. Sie war sehr evangelistisch tätig. Sie hat ein riesiges Gebäude, haben ein riesiges Gebäude mit Wohnungen, Hotel, Gaststätte, wahrscheinlich mehrere Millionen, Wert von mehreren Millionen. Dieses Gebäude und diese Gemeinde wurde mal ebenso Bethel Church übergeben. Und den gehört sie jetzt. Und der Bund Freier Evangelischen Gemeinden hat einen kritischen Brief geschrieben an Bethel Church, warum das so undemokratisch einfach mal so passiert ist. Und der Kommentar von Ben Fitzgerald in der Predigt nach dem Empfang dieses Briefes, er sagt, er merkt dieses Verhalten, das hat hier einen Geist der Religion und Anschuldigung, den er spürt. Wenn man nachschaut, was der Code Geist der Religion angeht, das ist normalerweise ein dämonischer Geist, der Leute beeinflusst, die entgegen dieser Bewegung stehen. Das war seine Reaktion auf den Brief der Bund Freier Evangelischen Gemeinden, wie das hier so gelaufen ist. Im Zug der Übergabe von G5 an Bethel Church sind circa 2/3 der Gemeindemitglieder ausgetreten, als bevor es passiert ist, als diese Bewegung immer mehr Einfluss gewonnen hat in der Gemeinde. Diese Auskunft habe ich von Reinhold Weiler, ehemaliges Vorstandsmitglied von Antiochia Teams, bei dem ich auch im Vorstand bin. Deswegen sind wir als Verein relativ stark auch persönlich betroffen von dieser Sache. Er war Ältester in der Gemeinde von G5 und ist ausgetreten, nachdem 2 der Ältesten behauptet haben, Jesus ist nicht Gott. Wenn man ein bisschen Bethel-Bewegung nachliest, Bill Johnson behauptet fest, dass Jesus nur als Mensch Wunder vollbringen konnte. Das muss so sein, denn wir sollen ja auch die Wunder vollbringen können. Wenn er es als Gott vollbracht hat, dann können wir diese Wunder nicht tun. Das kann nicht sein. Feste Behauptung, dass er das nur als Mensch gemacht hat, die meiner Meinung nach keine schriftliche Grundlage haben. Aber deswegen kann man sich gut vorstellen, warum dann manche anfangen zu sagen, ja, Jesus war ja gar nicht Gott. Diese zwei Ältesten haben sich eine Woche später wieder dagegen entschieden, er war doch Gott. Aber Reinhold Weiler als Ältester dort ist mit einem anderen Ältesten zurückgetreten mit einem offiziellen Brief an die Gemeinde und gesagt, das kann nicht sein, dass man über so grundsätzliche Dinge ins Streiten kommt. Das ist keine Basis mehr für Gemeinde. Und wie gesagt, zwei Drittel der Gemeinde sind dort ausgestiegen. Ben Fitzgeralds Bewertung dessen, was Reinhold Weiler dort gemacht hat als Ältester und wie er aufgetreten ist, war, ich zitiere, mal schauen, ob ich dieses Zitat finde, einen Moment. Er sagte, und das war im Gespräch mit Richard Moore, der im Vorstand von Antiochia Teams ist, ehemaliges Gemeindemitglied von G5 und auch ausgetreten ist aus der Gemeinde. Richard Moore hat selbst ein Buch verfasst, er ist im Vorstand von Antiochia Teams über entwurzelt, über die theologischen Grundlagen der neuen apostolischen Reformation und ist Experte in diesem Bereich, kann ich euch nachher noch etwas erzählen. Er ist ständig jede Woche mit diesem Thema beschäftigt und setzt sich eben damit auseinander. Im Gespräch mit Richard Moore hat Ben Fitzgerald gesagt, in Bezug auf Reinhold Weiler, he has obviously a bent against anything to do with the Holy Spirit. Offensichtlich ist er völlig gegen alles, was der Heilige Geist tut. Das war seine Bewertung von Ben Fitzgerald auf das, was Reinhold Weiler dort getan hat mit diesem Brief und der Aufdeckung dieses Konflikts innerhalb des Ältestenteams. Ja, übrigens ist das recht parallel zu dem, mit dem, was in Bill Johnsons Gemeinde Bethel Church in Reading passiert ist. Er berichtet selbst in seinem Buch, dass ca. 2000 Mitglieder aus der Gemeinde ausgetreten sind, als er dort Pastor wurde und diese neue Theologie der neuen apostolischen Reformation mitgebracht hat. In seiner eigenen Gemeinde sind 2000 Leute ausgetreten, scheint ein Schemata zu sein, was da passiert. Er hat aber dann kurz danach und seine Frau persönliche Offenbarungen bekommen von Gott, dass das so gut war. Was ist okay? Und ist dadurch bestätigt worden. Natürlich, wenn man den Anspruch hat, dass die Apostel die Macht und Fähigkeit haben, eine weltweite Erweckung herbeizuführen und sie instand zu halten und ihr Auftrag ist, alle Kirchen diese Erweckung zu bringen und wir uns unterordnen müssen, dann ist natürlich jeder, der in irgendeiner Weise Kritik übt und dem nicht übereinstimmt, gegen den Heiligen Geist. Das heißt, wer gegen den Heiligen Geist ist, für den hat man natürlich keine Zeit, sondern wir müssen mit denen arbeiten, die für den Heiligen Geist sind. Deswegen ist jemand wie Reinhold Weiler natürlich nicht passend in einer Gemeinde. Ja, das in Bezug auf Einfluss auf Bethel Church in Deutschland und gerade jetzt in der G5-Gemeinde, ehemals G5-Gemeinde, jetzt Awakening Europe, das sicherlich ein Hauptstandort ist für Bethel Church in Deutschland. Lassen wir uns jetzt dieses Thema angreifen und anfangen mit dem Thema das Wesen von Erkenntnis. Wie sieht Bethel Church das Wirken des Heiligen Geistes, der uns neue Erkenntnisse und Offenbarungen schenkt? Das ist eine erfahrungsorientierte Gotteserkenntnis. Chris Vallotton ist der Hauptprophet von Bethel Church. Er schreibt die Einleitung dieses Buchs Physics von Heaven. Und er sagt, Christen müssen sich weg von einer rationalen hin zu einer erfahrungsorientierten Gotteskenntnis bewegen. Er sagt, Zitat, wir müssen uns auf eine Reise in die Grundfesten der Schöpfung begeben. Wir müssen wegkommen vom eindimensionalen Denken, das vor langer Zeit entstanden ist. An dem eindimensional ist, dass du rational Dinge bewertest. Da müssen wir weg. Wir müssen uns auf Erfahrungen einlassen und dieses logische Denken zurücklassen, das möglicherweise theologische Irrwege kritisieren würde. Wir müssen vielmehr, was dieses Buch propagiert, auf mehreren Wellenlängen oder Schwingungen Gott erfahren, sonst können wir Gott nicht ganz erfahren. Ja, wir müssen Schwingungen und Wellenlängen von Gott erhalten, um so den vollen, Zitat, Ausdruck seiner Person wahrnehmen zu können. Dafür müssen wir Gottes Wellenlängen empfangen. Und dafür ist die Transformation des Verstandes notwendig. Und diese Transformation des Verstandes ist durch hochemotionale oder spirituelle Phänomene möglich. Bill Johnson selbst berichtet, dass sein Verstand durch diese elektrischen Stromstöße während dem Toronto Blessing völlig transformiert wurde, um für diese übernatürlichen Fähigkeiten vorbereitet zu werden. Er wurde dadurch, wie er selbst sagt, völlig umgewandelt. Judy Franklin, langjährige Verwaltungsassistentin und Expertin über diese Dinge, wie ja Bill Johnson das sagt, schreibt in diesem Buch, dass durch Töne eine Transformation des Verstandes möglich wird. Immer natürlich in Bezug auf das, was dann, wenn wir uns so transformieren lassen, wozu wir befähigt werden, durch den Heiligen Geist dann Erweckung zu bringen. Das eigentliche ultimative Ziel. Sie sagt, Zitat, dass er, Gott, bald einen Klang vom Himmel freilassen wird, der buchstäblich die Struktur unseres Denkens verändern wird. Das ist natürlich New Age-Ideologie, die hier direkt übernommen wird. Dieser neue Klang wird uns verwandeln, wie die Verwandlung in Römer 12. Römer 12 kennt ihr, ne? Römer 12, Vers 2. Was passiert da? Die Verwandlung unseres Verstandes, dass wir, wo habe ich das hier? Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Verwandlung des Verstandes durch den Geist Gottes befähigt uns dazu, logisch, intellektuell zu prüfen, was Gottes Wille ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das wird uminterpretiert, frei, zu sagen, nein, dieser Klang gibt uns eine Erneuerung des Verstandes, wo wir dann Gott erfahren durch Wellenlängen und dieses logische Denken zurücklassen, uminterpretiert, um dann durch mehrere Dimensionen Gott kennenzulernen. Grundlegend für diese Art des Verständnisses von Gottes ist eine monistische Vorstellung. Das bedeutet, alle materiellen und nicht materiellen Entitäten sind durch ein gemeinsames Bewusstsein miteinander verbunden. Ja? Alan Davis, die Mitherausgeberin dieses Buches, schreibt in dem Buch Physics of Heaven, alle Dinge haben eine Einheit. Sie zeigt, dass Felsen, Bäume und Menschen ein gemeinsames Bewusstsein haben, das sie miteinander verbindet. Und dadurch sollen wir offen werden und fähig werden, Gott eben erfahrungsbasiert auch zu erhalten. Das ist nicht eine Weltanschauung, die wir als Christen teilen. Es kommt aus der fernöstlichen Religion. Aber das brauchen wir anscheinend, um wirklich offen zu werden, Gott zu erfahren und Erweckung herbeizuführen. Bill Johnson unterstreicht diese Erfahrung von erfahrungsbasierter Erkenntnis, die wir anscheinend nötig haben, um den Heiligen Geist zu erfahren, indem er einen anti-intellektuellen Ansatz zum Erlernen von geistlichen Wahrheiten vertritt. Er argumentiert aufgrund von Römer 8,7, da steht, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Das interpretiert er ganz neu für sich. Da gehen wir auch gleich drauf, wie das möglich ist, dass man Bibelverse aus dem Kontext rausnehmen kann und sie nach den eigenen Vorstellungen neu interpretieren kann. Aber als Apostel kann man das natürlich durch diese neuen Einsichten. Er nimmt diesen Vers und sagt, dass das sich bezieht auf Gläubige, die sich bei der Urteilsfindigkeit über Wunder auf ihren rationalen Verstand verlassen. Das heißt, ihr widersteht meiner Vorstellung von Wundern, weil ihr euch auf euren Verstand verlässt, um das zu analysieren. Das muss weg. Ja? Das sind fleischliche, unreife Christen und gibt eine kraftlose Religion. Das heißt, wir noch den rationalen Verstand benutzen, um Lehren zu prüfen, leben in einer kraftlosen Religion. Wir sind ja nicht Teil dieser Erweckung. Gläubige brauchen einen erneuerten Verstand. Und hier Zitat von Bill Johnson, der durch die Erfahrungen von göttlichen Begegnungen und übernatürlichen Erfahrungen geschult wird, damit wir offen werden für diese erfahrungsbasierte Erkenntnis. Und er sagt hier, Zitat Bill Johnson, was über meinen Verstand hinausgeht, ist dazu da, meinen Geist zu erneuern. Gott muss unsere Logik verletzen, um uns von der Täuschung wegzuführen, uns auf unsere eigene Vernunft zu verlassen. Das heißt, unser Verstand, das ist im Weg, wenn wir offen werden wollen für die Art und Weise, wie Erweckung passiert und was wir unter Wundern verstehen. Das ist ganz ähnlich dem New Age, das wird ja propagiert. Ja, diese Art von erfahrungsbasierter Einsicht. Und April DeConnick, sie ist Professorin für Neues Testament, ich gehe kurz auf New Age ein, da sie sich ja berufen auf New Age, dass wir das brauchen für das Anzapfen des Heiligen Geistes. Sie erklärt, New Age hat viel mit Gnostikern zu tun. Und DeConnick, Zitat sagt, die Gnostiker suchen in diesen ekstatischen Momenten die überwältigende Gegenwart der Transzendenz. Sie tauchen ein und glauben, dass sie mit dem Grund des Seins vereint waren. Monistisch, alles ist eins. Diese Erfahrung war absolut transformierend. Eine Therapie, die sie zu geistiger und psychologischer Einheit zurückführte. Wir sehen, wie im New Age dieses Loslassen vom Verstand, dieses Eintauchen in Meditation und dieses Gefühl des Einssein mit dem Ganzen befreiend ist. Das erfahre ich, das ist echt. Da ich es selbst erfahre, muss es wahr sein. Es authentifiziert sich selbst durch die Erfahrung. Und wir sehen, das ist das, diese Art von New Age-Erfahrung, die hier in diesem Buch propagiert wird, um Gott wirklich in allen Wellenlängen zu erkennen. Eines der berühmtesten Bücher, und das ist ein kurzer Exkurs zu New Age, da Bethel ja so darauf besteht und Bill Johnson, dass wir New Age adoptieren müssen, um den Heiligen Geist zu erfahren. Eines der berühmtesten Bücher des New Age ist A Course in Miracles, ein Kurs für Wunder, ja, wie man Wunder verbringen, produzieren kann, von Helen Schukman. Und die New Ager haben auch ständig Begegnungen mit Jesus, wo Jesus zu ihnen spricht, und mit Engeln, die ihnen neue Offenbarungen geben. Auch sie benutzen die Bibel für ihre Zwecke und vermischen es mit anderen Religionen und können dann diese Erfahrungen nachsagen und sagen, das war Jesus, der es mir gesagt hat. Das war Jesus, der es mir gesagt hat, und dadurch muss es ja wahr sein und echt sein. New Age. Was steht in diesem Buch zum Beispiel, nur als, um die Parallelen aufzutun, A Course in Miracles, Helen Schukman. In dem vergessenen Lied des Kurses verspricht das Folgende, Zitat, jenseits des Körpers, jenseits der Sonne und der Sterne, jenseits von allem, was du siehst und mit dem du irgendwie vertraut bist, ein Bogen aus goldenem Licht ist, der sich ausdehnt. Wenn du in einen großen und leuchtenden Kreis schaust, dies ist die Vision des Sohnes Gottes, den du gut kennst. Hier ist der Anblick dessen, der seinen Vater kennt. Hier ist die Erinnerung an das, was du bist, ein Teil davon mit allem, was du in dir trägst und mit allem verbunden, so sicher wie alles mit dir verbunden ist. Das ist nicht ein Bill Johnson-Vertreter, das ist eines der berühmtesten Bücher aus der New Age-Bewegung. Auch sie erfahren, wie sie Jesus begegnen und dem Vater. Die evangelikale Position, die ich dann in diesem Artikel auch vertrete und verschiedene evangelikale Theologen herbeiziehe, die diese Art von Religiosität beurteilen, sowohl zum New Age als auch von Interpretation der Schriften. Evangelikale traditionell bejahen kognitives Wissen und die Fähigkeit der Unterscheidungsvermögen für Christen. Und diese führt in eine persönliche Beziehung mit Gott, wo wir Gott durchaus erfahrungsmäßig erleben, aber sie bejahen nicht eine mystische Erkenntnis, die den Verstand außer Kraft setzt. John Murray zum Beispiel, ein bekannter evangelikaler Theologe, geistliche Verwandlung findet statt, wenn Christen durch einen geistlich erneuerten Verstand den Willen Gottes, der bereits in der Heiligen Schrift offenbart wurde, in der persönlichen Heiligung verstehen und anwenden. Das rationale Verständnis ist nicht im Weg zu geistlicher, also es hindert uns nicht daran, geistlich erneuert zu werden, erwecken zu erfahren und den Geist Gottes zu erfahren. Nein, es ist Teil dessen, wie Gott uns als Mensch erschaffen hat, um Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben. Es ist uns nicht im Weg. Die Frucht des Geistes zum Beispiel, die erfahren wir subjektiv. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, das erfahren wir im Leben mit Gott und mit anderen, aber der Verstand ist nicht im Weg. Douglas Grutheus, er ist ein Experte, evangelikaler Experte über das New Age. Er sagt, dass die Beziehungsdynamik zwischen Menschen und einem persönlichen Gott allein die Befriedigung wirklicher menschlicher Bedürfnisse ist und christliche Spiritualität ausmacht, nicht die Suche nach mystischer, erfahrungsbasierter Erkenntnis. Unsere Erfüllung findet statt in einer persönlichen Liebesbeziehung mit Gott, wo wir unseren Verstand nicht ausstören, sondern wir Christus ähnlicher werden und zur vollen Mannesreife in Christus kommen, aufgrund der schon offenbarten Wahrheit im Wort Gottes. Bill Johnson dagegen zum Beispiel wir weiter. Er interpretiert Römer 8, 7 neu, indem er, wie gesagt, den rationalen Verstand mit Geist, mit Fleischlichkeit gleichsetzt. Vielmehr aber sagt zum Beispiel John Murray, gibt klar, dass dieser Vers Römer 8, 7, da geht es nicht um fleischliche Christen, die mit dem Verstand Wunder beurteilen und falsche Kritiker sind. Nein, es geht da eigentlich um Nicht-Christen, die im fleischlichen Verstand Gott nicht gefallen müssen. Vielmehr ist dieser Text Römer 8, wenn ihr ihn nachlest, geht es darum, dass wir mit unserem Verstand Gottes Wort prüfen, die Handlungen des Fleisches töten und dann ein geistliches Leben der Heiligung leben. Nicht die Ausstellung, es geht hier nicht um das Abschalten des Verstandes, das Christen daran hindert, für Wunder offen zu sein. Hier ein gutes Zitat von Gordon Lewis. Er war ehemaliger Präsident der Evangelical Theological Society. Er sagt Folgendes in Bezug auf dieses erfahrungsbasierte Erkenntnis. Überprüfte begriffliche Wahrheit ist die wesentliche Richtschnur für authentische Spiritualität. Es klingt spiritueller zu behaupten, dass wir in unseren Erfahrungen mit Gott über alle begrifflichen Unterscheidungen hinausgehen. Aber gemäß dem ersten und großen Gebot will Gott eine Liebe, die unseren ganzen Verstand einbezieht. Gott vielmehr hat genug begriffliches Wissen offenbart, sodass wir unseren Verstand gebrauchen können, um zwischen den widersprüchlichen Behauptungen der zeitgenössischen geistlichen Führer zu unterscheiden. Das heißt, unser Verstand ist uns nicht im Wege, um Gott zu erfahren oder Gott zu kennen. Weiterer Kommentar hier von den Autoren der Encyclopedia of New Age, die diese Art von Erkenntnis widerstehen, sagen, dass die Heilige Schrift niemals davon spricht, ekstatische oder mystische Manifestationen anzustreben, um den Bewusstseinszustand zu erweitern. Das wird uns in der Schrift nicht vorgeschrieben, dass wir zu solchen mystischen, erfahrungsbasierten Erlebnissen kommen, um erst dort Gott wirklich erfahren zu können. Oder ob das eine Art von Erweckung sei. Gibt es nicht diese Anweisung. So werden wir nicht angeleitet. Vielmehr sollen wir unseren Verstand einsetzen und nüchternen Geistes sein. 1. Petrus 4, 7. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Das ist nicht antigeistlich, das ist die Geistlichkeit, in der uns Gott leitet. Nächstes Themenbereich, das Ausmaß der Erkenntnis. Weitergehend von dieser Art der Erkenntnis, die wir anscheinend brauchen, entsprechend dieser Bewegung, durch die Anwendung von New Age-Praktiken, um zu einem ganz neuen Einsichten zu kommen, um den Heiligen Geist anzapfen zu können und seine Kraft. Jetzt gehen wir zum Thema das Ausmaß der Erkenntnis, in dem deutlich gesagt wird, wir sind so weit gekommen mit der Schrift, wie es geht. Geht nicht weiter. Jetzt ist die Zeit der Offenbarungen und neuen Erkenntnisse, mit denen wir noch nie dagewesene Höhen und Erlebnisse mit Gott erfahren, um dieses Zeitalter der Wunder und Erweckung vorzubringen. Fast ein Zitat von Bill Johnson, ich erzähle es gleich, genau das sagt er. Bill Johnson sagt, dass wir über die Schrift hinausgehen müssen, um durch Geheimnisse neues Wissen zu erlangen. Die Schrift reicht nicht aus, sie ist zwar zum einen genug, aber jetzt ist das Zeitalter der neuen Geheimnisse und der Offenbarungen von Geheimnissen. Einerseits bestätigt er die irrtumslose Heilige Schrift und dass ihr nichts hinzugefügt werden kann. Andererseits glaubt er, dass die Bibel übernatürliche göttliche Begegnungen initiiert, die die menschliche Wahrnehmung so verändern, dass wir für neue Mysterien empfänglich werden. Johnson sagt, Zitat, Geheimnisse sind unser Erbe. Wir als Gläubige haben einen legalen Zugang zum Bereich der Geheimnisse Gottes. So einfach ist es. Zitat Ende. Bill Johnson sagt in Bezug auf die Schrift, ja, es gibt die Schrift, die muss alles beurteilen, sie ist irrtumslos, man kann ihr nichts hinzufügen. Und sie steht in gewisser Weise über den Erfahrungen. Aber gleichzeitig sagt er, dass heutige Erfahrungen haben nicht dieselbe Autorität wie die Bibel, aber diese Einschränkung, die er sich selbst gibt, wird unklar, indem er aussagt, dass die Auslegung der Bibel über grundlegende exegetische Regeln hinweg gehen kann. Er sagt, Zitat, die Bibel, die Auslegung der Bibel kann über den Kontext und die Absicht der menschlichen Autoren der Schrift gehen, die Interpretation. Das heißt, er kann die Bibel so auslegen, dass sie nicht mehr dem Kontext entspricht, die Sätze, und dass sie nicht der eigentlichen Bedeutung dessen entspricht, was der Autor eigentlich sagen wollte. Ich kann natürlich sagen, die Bibel ist irrtumslos und es gibt nichts weiter als die Bibel. Aber wenn ich gleichzeitig sage, aber ich kann die Bibel interpretieren, ohne dem zu folgen, um was es eigentlich geht, damit mache ich den Freiraum, die Bibel zu benutzen, um alles zu belegen, was ich belegen will. Und deswegen, mit diesem Aussatz, das ist ein Zitat aus Dreaming with God, nicht auf Physics of Heaven, diese Aussagen sind Querbeet über die vielen Bücher, die Bill Johnson geschrieben hat. Das ist mit Gott mit Träumen, ist eines seiner Bücher. Diese Aussage gibt er sich den Freibrief, alle Bibeltexte neu zu interpretieren, um eine Theologie zu schaffen, die dem zu entsprechen, von dem er überzeugt ist. Deswegen muss er sich auch nicht rechtfertigen, um zu sagen, ja, aber das stimmt ja gar nicht, dem spricht ja gar nicht dem Kontext. Er hat die Freiheit und natürlich die besonderen Offenbarungen, genau diese Texte neu zu interpretieren. Aus dem Kontext heraus und aus der Absicht der Autoren hinaus. Und es muss über die Schrift hinausgehen. In seinem Buch Heaven Invades Earth, der Himmel kommt auf die Erde und infiltriert die Erde. Zitat, er stellt unverblümt fest, wir mit unserem gegenwärtigen Verständnis der Heiligen Schrift sind so weit gegangen, wie es sind, wie wir konnten. Nochmal, er stellt unverblümt fest, dass wir mit unserem gegenwärtigen Verständnis der Heiligen Schrift so weit gegangen sind, wie wir konnten. Es ist an der Zeit, den Zeichen ihren Platz einzuräumen. Das heißt, weiter geht's nicht mit der Schrift, wir wissen schon alles. Jetzt ist die Zeit der neuen Offenbarungen, die den Aposteln und den Propheten gegeben werden und an denen wir uns halten. Und wenn wir die Bücher lesen, und das, jetzt geht es um die Ausmaß der Erkenntnis, wenn ich ständig mich mit Jesus treffe und dem Heiligen Geist und Engeln, die einem speziell ganz neue Dinge offenbaren, dann wird das in der Praxis die höhere Autorität um das, was es eigentlich geht. Es ist ja ein neues Zeitalter der Wunder und der Erweckung, das anbrechen muss. Durch diese neuen Erkenntnisse und Offenbarungen sollen Wunder möglich werden. Körperliche Heilung ist ein zentrales Thema bei Bill Johnson. Wir müssen mit Gottes Wort geschwängert werden, sagt Bill Johnson, um diese Kräfte des Heiligen Geistes wirksam werden zu lassen in der Heilung. Himmlische Wirklichkeiten müssen auf der Erde etabliert werden, das ultimative Ziel der Erweckung, bevor Jesus wiederkommen kann. Das heißt, es muss Erweckung passieren mit aller Macht, damit Jesus wiederkommen kann. Er sagt zum Beispiel, wir müssen das Morgen Gottes ins Heute holen. Das ist das Ziel. Judy Franklin, die ehemalige Verwaltungsassistentin von Bill Johnson, sagt, Zitat, ich sah, wie Christen, die durch Gottes Klang verwandelt worden waren, Überschwemmungen, Naturkatastrophen verhinderten. Johnson sagt, Zitat, dass wir unentdeckte Mäntel und Geheimnisse in geheimen Bereichen der Wissenschaft, der Politik, der Wirtschaft und der Kreativität in der Kunst brauchen. So zum Beispiel in dem Buch Physics Heaven, Cal Pierce, da kommt ein Engel zu ihm und gibt ihm einen Bauplan für ein wasserbetriebenes Auto. Wo ist der Bauplan? Wo gibt es diese wasserbetriebenen Autos? Aber er hat anscheinend von einem Engel diesen Plan bekommen. Wäre gut, so ein Auto zu haben, oder? Alan Davis, die Mitherausgaben, sagt, dass Christen auf Energiefelder in ihrem Inneren zurückgreifen können, da das Universum aus einem, Zitat, zugrunde liegenden Meer von Quantenlicht mit unermesslicher Energie besteht. Das können wir anzapfen, diese neuen Erkenntnisse erhalten, um dann diese Wunder vollbringen zu können. Es ist eine grundsätzliche Bewusstseinsumwandlung nötig, damit Gläubige diese Energie anzapfen können. Genau das Gleiche natürlich passiert in New Age. Aus evangelikaler Sicht sagen wir natürlich, die Bibel ist genügsam, um zur geistlichen Fülle zu kommen. Wir haben alles in der Schrift enthalten, um zur vollen Reife in Christus zu gelangen. 1. Johannes, da steht, dass wir alle mit dem Geist Heiligen Gottes gesalbt wurden um Verständnis zu haben für alle zuvor geoffenbarte Wahrheit. Einen Moment. Mal gucken, ob ich dieses Zitat hier habe. Gerade nicht vor mir liegen. Genau. Daniel Aiken, der Präsident des Southeastern Baptist Theological Seminary, sagt zu diesem Textstelle im 1. Johannes, dass wir ja schon die Salbung empfangen haben. Das heißt, jeder Christ hat Salbung empfangen, um Wahrheit zu erkennen. Dies war im Gegensatz, und das hat Johannes dort geschrieben, um anderen Irrlehrern entgegenzustehen, die behauptet haben, wir brauchen neue Visionen und neue Einsichten, um zur geistlichen Fülle zu gelangen. Daniel Aiken sagt zu diesem Text, diese Irrlehre zu jener Zeit bestanden darauf, dass die Lehre der Apostel durch ein zusätzliches, höheres Wissen, ein fortgeschrittenes Wissen, das sie zu besitzen behaupteten, ergänzt werden müssen. Johannes aber antwortet, dass das, was die Leser unter dem Dienst des Heiligen Geistes durch die Apostel gelehrt wurde, nicht nur ausreichend war, sondern die einzige zuverlässige Wahrheit darstellte. Das Lehramt des Heiligen Geistes, das wir die Erleuchtung nennen, beinhaltet nicht die Offenbarung einer neuen Wahrheit, vielmehr geht es um die Befähigung, sich Gottes Wahrheit anzueignen, die bereits offenbart ist. Das heißt, dieses Problem oder diese Herausforderung von Lehrern, und ihre Lehrer, die gesagt haben, es reicht nicht aus, was in der Bibel steht, wir brauchen neue Offenbarungen. Das gab es schon zur Zeit der Apostel. Und hier im 1. Johannes wird dies thematisiert. Der Apostel Paulus, sein Ziel war es, dass wir im geistlichen Leben gestärkt werden. Und er versicherte den Kolossern, den Gläubigen dort, dass das Geheimnis Gottes, von dem so viel bei Bethel gesprochen wird, als neue notwendige Dinge, die wir offenbart bekommen müssen. Er versicherte den Gläubigen, dass das Geheimnis Gottes bereits offenbart worden ist, dass alle Erkenntnis in Christus zu finden ist. Kolosser 2, 2 bis 3, dort erklärt er es. Wir sehen zum Beispiel hier Kolosser 1, 28 bis 29. Paulus sagt, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das war das Ziel des Wirken des Apostels Paulus, alle vollkommen in Christus darzustellen, worum ich mich auch bemühe und kämpfe und ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt. Im Gegensatz dazu sagt er, dass Menschen, die auf Visionen eingehen, uns davon abhalten können. Kolosser 2, 18 bis 19. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel. Der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. Er setzt hier diese neuen Erkenntnisse gleich mit Fleischlichkeit. Das ist fleischlich, menschlich, durch menschliche Techniken produziert, um das zu erlangen. Sagt er, das sollen wir nicht tun. Diese Leute, sie halten nicht fest das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützend zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Er sagt im Grunde genommen, das ist eine Ablenkung, ja, diese neuen Offenbarungen, auf diese neuen Offenbarungen einzugehen. Das kommt vom Fleisch, nicht vom Geist. Das Ziel ist es, Wachstum innerhalb des Leibes Jesus mit Jesus als dem Haupt und wir als Gemeinde Jesu mit den verschiedenen Gaben, die wir haben, zur vollen Mannesreife zu kommen. Das ist das ultimative Ziel geistlicher Fülle und geistlicher Reife. Nicht das Erleben des Übernatürlichen, sondern der Wachstum der Heiligung zur Christusähnlichkeit ist das eigentliche Ziel. Und in diesem Sinne sollen wir auch diesen Lehrern nach Paulus widerstehen. Er bezeichnet sie als diejenigen, die seinen eigenen Willen tun, in Anbetung der Engel. In dem Sinne stehen diese Versuche, mystisches Denken und Erkenntnisse zu generieren durch den Heiligen Geist über die Schrift hinweg, im Gegensatz zu dem, was eigentlich geistliches Wachstum bedeutet, die in der christlichen Gemeinschaft ausgelebt werden soll. Chris Berg, er hat eine Dissertation über New Age Synkretismus geschrieben. Er sagt, die Bibel weist niemals darauf hin, einen veränderten Zustand des menschlichen Bewusstseins als Quelle für echte neue Offenbarungen anzustreben. Es wird uns nicht in der Bibel vorgegeben. Und hier sehen wir ein zweites Problem mit dieser wie dieser Faszination und der Konzentration auf neue Wunder, neue Erkenntnisse, neue Geheimnisse, die offenbart werden, um die Kraft des Geistes anzuzapfen und dann Wunder vollbringen zu können. Hier ist eine Schwerpunktverlegung weg von der Heiligung und der ähnlicher Gestaltung zu Christus und zur vollen Mannesreife als Gemeinde Jesu hin zum Erleben des Übernatürlichen als das, was der sozusagen das ultimative Ziel des christlichen Erlebens ist. Und dieses Problem wird nicht nur aufgezeigt von evangelikalen Theologen, sondern auch von Befürwortern von Bethel, die bei Bill Johnson diese Schwerpunktveränderung sehen. Weg von Heiligung und Christus ähnlicher werden hin zum Erleben des Übernatürlichen. Im New Age zum Beispiel ist auch das gleiche Problem, dass das Kernproblem des Menschen nicht moralische Sünde ist, also Sünde ist vor Gott und moralische Probleme, sondern vielmehr ein verminderter Bewusstseinszustand, der erweitert werden muss, ja, parallel zu dem, was wir hier von Bethel hören. Gordon Lewis, der dieses New Age-Bewegung in diesem Sinne kritisiert, sagt, es sind eigentlich drei Faktoren, warum Menschen nicht zu ihrem vollen Potenzial kommen. Die angeborene Neigung zum Bösen, objektive moralische Schuld und die Entfremdung von einem persönlichen Gott. Und so geschieht etwas, dass diese veränderte Sicht von Sünde und von dem moralischen Problem und Heiligung als Zentrum des christlichen Wachstums hin zu einem Wunder, eine Schwerpunktverschiebung stattfindet. Abigail Shuttleworth, sie ist eine Befürworterin, eine pfingstliche Theologin und eigentlich eine Befürworterin von Bethel, sie stellt bei Bill Johnson in ihrer Analyse fest, dass es eine Verschiebung bei Bill Johnsons Theologie gibt von dem Evangelium der Erlösung hin zu einem Evangelium des Königsreichs. Das ist nicht eine Kritik von einem Nicht-Bethel-Befürworter, sondern von einer Befürworterin. Johnson sieht das Kreuz lediglich als Ausgangspunkt für ein Leben mit übernatürlicher Befähigung, um den Himmel auf Erden zu bringen. Zum Beispiel sagt er in When Heaven Invades Earth, dass die Gläubigen zwar nichts ohne das Kreuz haben, aber, Zitat Bill Johnson, das christliche Leben aber nicht am Kreuz zu finden ist. Das Kreuz ist nicht das Ende, es ist der Anfang. Da fangen wir an, okay, aber dann geht's weiter mit dem Übernatürlichen. Zitat. Shuttleworth sagt, dass Bill Johnson in seiner Theologie eine verzerrte Redaktion der Bedeutung der Erlösung bewirkt. Ganzheitliche Erlösung, das sagt Shuttleworth, das sollte auch die Heiligung beinhalten, die Gleichgestaltung zu Christus und nicht nur das Bewirken von Wundern und Heilungen. Der Apostel Paulus sieht den Höhepunkt seiner Erlösung darin, die Person Jesu kennenzulernen und mit ihm vereint zu werden. Das lesen wir im Philipperbrief, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Er möchte Christus kennenlernen, die Macht seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, indem er seinem Tod gleichgestaltet wird. Das Kreuz ist nicht nur der Anfang des Lebens, er sieht es als seinen Lebensinhalt, seinem Tod gleichgestaltet zu werden, um das Leben Jesu nachzuleben und all das zu erfahren, auch in seinem anderen eigenen Leben, wie Christus Gott geliebt hat und seinen Nächsten geliebt hat und sein Leben für uns hingegeben hat. Diesem Leben will er nacheifern. Das Kreuz ist nicht nur der Anfang des christlichen Lebens. Es scheint also, dass das spekulative Wissen, das über die inspirierte Heilige Schrift hinausgeht, das Evangelium der Erlösung, dessen zentrales Ziel der Heiligung weder ergänzt noch bereichert. Diese Postulation, dass wir weitere Offenbarungen brauchen, um zu voller Mannesreife zu kommen, um Gott wirklich zu erleben, ist nicht der Fall, aus evangelikaler Sicht und meiner Sicht der Schrift. Ja, wir gehen hier zu diesem Thema weiter. Ich muss mal schauen auf die Zeit. Wie viel Uhr haben wir es denn?
10 Minuten.
10 Minuten haben wir noch? Nee, bis 10:15 geht es doch, oder?
Nee, bis 1.
Ah, Mist. Okay. Ja. Die Anwendung der Erkenntnis nur ganz kurz dann. In 5 Minuten mache ich den Rest weiter. Ihr könnt auch selbst dann weiter studieren in dem Artikel, wenn er den euch runterlädt. Ich habe ja noch viele knallharte Zitate von Bill Johnson, die ich euch leider nicht dann noch erzählen kann. Die Anwendung von Erkenntnis geschieht bei Bill Johnson natürlich mit einem ganz großen Schwerpunkt auf Heilung. Judy Franklin zum Beispiel sagt, es bezieht sich auf Quantenphysik. Sie sagt, wir haben ein Zero-Point-Field um unermessliche Energie, die wir in uns tragen, um Kranke zu heiligen. Anwendung von New Age-Praktiken, um die Kraft des Heiligen Geistes freizusetzen für Heilung. Sie, in dem Buch Physics of Heaven, da sieht man dann so warme Strömungen, die durch die Hände eines christlichen Heilers oder eines Schamanen zum Beispiel fließen. Es wird gleichgesetzt, diese Kraft, die durch uns fließt, ob sie nun Schamanen sind oder christliche Heiler. Zum Beispiel hier bei Judy Franklin sagt, Petrus trug den Geist des Gottes in sich. Er trug die ursprüngliche Kraft von es werde Licht, Energie, Kraft, Licht in sich. Und das ist es, was wir tun sollen. Wir müssen diese unpersönliche Kraft, die in uns ist, anzapfen, um Heilung zu bewirken, indem wir New Age-Praktiken anwenden. Die Definition von Magie ist es, unpersönliche Kräfte anzuzapfen, um dadurch sie zu kontrollieren und Wunder zu bewirken. Das, was hier postuliert wird als die Kräfte, die durch uns fließen, durch christliche Heiler und Schamanen, die wir nun kontrollieren können und sollen, um ständig wundervoll zu vollbringen, ist fast das, was die Definition von Magie betrifft. Bill Johnson stellt sich dagegen in einem anderen Zitat, nein, was wir tun, ist nicht Magie, aber gleichzeitig befürwortet er das, bejaht das, was hier beschrieben wird, als magische Anwendung von unpersönlichen Kräften, die durch uns alle fließen, um Heilung zu bewirken. Das heißt, er widerspricht sich selbst und sagt, nein, das ist nicht Magie, aber das ist okay, indem er ja hier selbst Artikel geschrieben hat. Galen Van Reenen, ein ehemaliger evangelikaler Missionar, er definiert Magie als, Zitat, die Manipulation unpersönlicher geistiger Kräfte. Und wenn ich den Heiligen Geist als Licht und als, was sagt Judy Franklin, Kraft und Energie, die durch meine Hände fließen und Petrus fließen, beschreibe und sie dann manipulieren will, damit es das tut, was ich will, nämlich Heilung, dann kommt das sehr nah an dem, was eigentlich Definition von Magie ist. Das nur ganz kurz. Natürlich wissen wir aus der Schrift, wie massiv die Schrift und Gott gegen jede Form von Magie ist. Wir haben hier natürlich das Beispiel des Magiers Simons, Apostelgeschichte 8. Der hat auch gedacht, der Heilige Geist ist so wie eine Kraft. Wollte ein bisschen Geld bezahlen, damit er die anwenden kann, um anderen Leuten die Hand aufzulegen, damit das da passiert, was die Apostel auch gemacht haben. Apostel Paulus hat dort nicht positiv reagiert. Er könnte es selbst nachlesen. Diese Art und Verständnis des Heiligen Geistes. Letztlich die Autorität von Erkenntnis, ein sehr interessantes Thema. Natürlich, die Autorität von subjektiven Erfahrungen ist die subjektive Erfahrung. Im New Age heißt es so, das Wissen ersetzt den Glauben. Wenn ich es selbst erfahre, dann weiß ich, dass es wahr ist. Das, was in der Bibel steht, ist eine Theorie, die ich glauben oder glauben muss. Aber wenn ich selbst erfahre, dann ist das der letztendliche Beweis, dass es echt ist. Und so sieht man, wie schnell die Erfahrung die absolute Autorität wird und dann ich davon ausgehe, wie ich die Bibel interpretiere. Judy Franklin und Johnsons Frau Benny haben regelmäßig Leute auf Reisen in den Himmel genommen. Bill Johnson bezeichnet sie als Experten für himmlische Gefilde. Sie haben ständig Leute in den Himmel mitgenommen, um mit dem Heiligen Geist zu sprechen, um mit Jesus und mit dem Vater sich zu unterhalten oder mit Engeln zu sprechen. Wir haben hier ständig Begegnungen, die wir lesen, wo dann im Wohnzimmer ein Engel auftaucht und neue Offenbarungen gibt. Wenn ich das so erfahre und so sehe, dann sehen wir, wie schnell das die absolute Autorität wird. Wenn es mir Jesus gesagt hat, wie kann ich dem widersprechen? Ja? Und deswegen sehen wir in der Praxis, und das ist wiederum die Erkenntnis einer pfingstlichen Theologin, dass zum einen die Bibel als absolute Wahrheit bejaht wird, aber andererseits in der Praxis die gegenwärtige Offenbarung zur absoluten Autorität werden. Judy Franklin bezeichnet ihre Offenbarung als absolute Wahrheit, unfehlbare Wahrheit. Natürlich, sie hat es erfahren. Also ist es echt. Und keiner kann mir widersprechen, dass es nicht so stimmt. Und letztlich natürlich wird diese Art von Verständnis vom Heiligen Geist und vom Anzapfen von Kräften des Geistes Gottes authentifiziert durch die Autorität der Apostel selbst, die dann eben von sich selbst beanspruchen, dass sie über alle Gemeinden stehen, direkte Offenbarungen von Gott erhalten und wenn sie etwas bejahen, natürlich das auch vertrauenswürdig ist. Bill Johnson, ganz kurz vielleicht noch hier zum Schluss, Autorität der Erkenntnis. Schauen, ob ich das hier noch dazugeben kann. Judy Franklin und Benny Johnson, die Frau von Benny Johnson, haben ein Buch veröffentlicht, Experiencing the Heavenly Realm, wie ich den Himmel erfahren kann. Kapitel 9 bis 24 ist durchweg eine Beschreibung, wie sie sich mit Jesus treffen, mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist und persönliche Gespräche führen und was er ihnen alles sagt. Kapitel 25 gibt dann Anweisungen, wie man selbst in den Himmel kommt, um dort diese Gespräche führen zu können. Sie haben das dann täglich angeboten, Leute mit auf die Reise zu nehmen. Bill Johnson bezeichnet hier Kapitel 28, erzählt Benny Johnson, die inzwischen an Krebs gestorben ist, leider. Sie beschreibt hier ihre Himmelsreise, wie sie Jesus getroffen hat und tote Verwandten begegnet ist. Auf Seite 24 in diesem Buch sagt Bill Johnson über Franklin und seine Frau, sie sind die, Zitat, qualifiziertesten Menschen, um über das Erleben der himmlischen Gefilde jetzt zu sprechen. Wissen triumphiert über Glauben. Das, was ich erfahre, wird dann zur Autorität. Hier leider ganz kurz abgeschlossen. Das gefälschte Gottesreich, ein brandneues Buch, auf Deutsch übersetzt von Gabriel und Pivik, die Experten sind in diesem Bereich, könnt ihr euch hier holen oder kaufen. Richard Moore, der bei uns im Vorstand ist, hat das Buch Entwurzelt geschrieben, eine theologische Überarbeitung der Bewegung der neuen apostolischen Reformation. Und mein Buch Conversion in Germany, meine Dissertation, da schreibe ich, beurteile ich drei Gemeindegründungen in Deutschland, Hamburg, Erfurt und München, und zwei davon sind Pfingstgemeinden, und beurteile sie interessanterweise. Habe ich hier das Phänomen der Bekehrung studiert und wie Menschen aus einem säkulären Bereich zum Glauben an Christus kommen und wirklich eine Lebensverwandlung erleben. Und hier in diesen drei Gemeinden das studiert, kann ich es leider nicht weiter viel sagen, aber auch das ist kostenlos online herunterladbar, wenn euch das inspirieren möchte, um über Bekehrung in Deutschland zu lesen und wie das überhaupt möglich ist. Habt ihr Fragen?
Was ist deren Heilsverständnis? Also, wie werden die gerechtfertigt? Ist das Heilsverständnis sozusagen Glaube allein, Christus allein, Gnade allein? Oder haben die Christus plus? Also du musst in Erkenntnis wachsen, dann hast du den Stand der Rettung.
Ich glaube, theoretisch haben sie ein normales Glaubensbekenntnis, Bethel Church, auch was Rechtfertigung angeht. Richard Moore ist Experte, im Vorstand ist. Ich habe ihn vorgestern gefragt zu diesem Thema. Und er hat ungefähr 2000 Stunden von Predigten von Bill Johnson angehört und Leuten aus der Bethel Church. Und sie bewertet, er hat gesagt, ein einziges Mal hat er gehört, wie Bill Johnson das Evangelium erklärt hat. Und wie es erklärt ward, war okay, er wird eine 4- geben. Das heißt, wenn ich so bestanden darauf bestehe, dass das Kommen des Himmelreiches und Wunder und Zeichen geistliche Fülle darstellen, dann sieht man, wie schnell das Wesentliche zur Seite rückt. Das war ja die Kritik dieser pfingstlichen Theologen, die diese Verschiebung bei Bill Johnson stattgefunden hat. Und das kann man dann bestätigen in der Praxis. Das heißt, die Theorie ist da, aber in der Praxis, wie sieht es eigentlich aus? Ja, die Frage war, wie sieht es mit Bethel Musik aus, was für einen Zweck hat das und wie soll man das bewerten? Vielleicht war das die richtige, ja. Genau. Ja, es gibt Lieder von Bethel, die sich gut anhören und die man gerne singt. Ich sehe es als Eingangsdroge für Gemeinden, um für Bethel offen zu werden. Ich sehe persönlich, die Hauptzielgruppe von Bethel Church sind junge Evangelikale, die gelangweilt sind in ihren Gemeinden oder anders gesagt, die in ihren langweiligen Gemeinden sitzen, je nachdem. Und was erleben wollen, das kann doch nicht volles Christsein sein, ja? Wie definieren wir radikales Christsein? Völlig hingegeben. Ich komme jeden Sonntag in die Kirche. Und wenn ich so richtig gut drauf bin, gehe ich noch eine Bibelstunde. Und den Rest meines Lebens
lebe ich so, als wenn Gott nicht existiert. Ist das das, was wir als evangelikale Gemeinden als Fülle des Geistes und Hingabe definieren? Es gibt genügend junge Leute, die da sitzen und sagen, was ist das alles hier? Und ich sehe diese Bewegung, die Hauptzielgruppe junger Evangelikale, die diesen Glauben schon haben und was Neues erleben wollen und zu völliger Hingabe getrieben werden. Und die kommen als ersten Schritt zu, hören sie die Bethel Music. Wenn ihr sie spielt, na, dann muss es ja okay sein. Also ist der nächste Schritt, Awakening Europe Konferenz zu gehen und dann zu einer Schule der übernatürlichen Dienste, um dort initiiert zu werden als Erweckungsbringer und Teil dieser Bewegung zu werden. Deswegen würde ich sagen, wenn ich Bethel Music in meiner Gemeinde anbieten würde, müsste ich im Grunde genommen ständig über Bethel aufklären, damit die jungen Leute nicht denken, ist ja okay. Ja? Sie müssen aufgeklärt werden. Ohne zu sagen, dass jedes Bethel-Lied schlecht ist, aber ich würde da in Zugzwang stehen. Ich spreche Englisch die meiste Zeit, sorry. Genau. Also ist ein schwieriges Thema. Ja. Ja, die Frage, gibt es heute Apostel oder nicht? Ich denke, dass gute Gründe dafür sprechen, zu sagen, die wahren Apostel sind die Augenzeugen Jesu Christi, die von ihm eingesetzt wurden, um die Grundlage, Glaubensgrundlage für uns im Wort Gottes zu schaffen. Das sind die Apostel und in dem Sinne ist das abgeschlossen. Ganz klar, David und Pivik geben ein sehr gutes Argument. Sie sagen, an keiner Stelle im Neuen Testament haben die Apostel vorgehabt, neue Apostel einzusetzen. Sie sind älter geworden, sie wussten von ihrem Weggehen, was war ihr Plan, Älteste einzusetzen und Diakone. Sie wussten, dass sie nicht mehr da waren. Kein Wort darüber, dass neue Apostel eingesetzt werden sollen. Ist nicht da. Darüber hinaus würde ich sagen, wir müssen dieses Thema gar nicht endgültig beantworten. Gibt es heute noch Apostel oder nicht? Oder eine Art apostolische Aufgabe wie Gemeindegründung, wie ich das gelernt habe. Eines ist klar, das sind falsche Apostel, die New Age-Praktiken befürworten, die geistliche Fülle in Wundern sehen, die logisches, rationales Denken zur Seite schieben wollen. Die sind absolut, ich weiß, das sind falsche Apostel und falsche Propheten, die diese Sachen generieren. Ich muss das gar nicht beantworten müssen. Diesen Aposteln werde ich nicht folgen. Ja. Dazu muss ich sagen, vielleicht als Ausgleich, ich habe Bekehrung studiert, eine dieser Gemeinden, Hope Center in Berlin, die auch Bethel-Praktiken durchgeführt haben. Der Pastor sagt, ich muss in die vierte Dimension gehen, um dort Offenbarung zu erhalten. Dort hat er zum Beispiel erfahren, dass er Multibillionär wird, um all die Dinge zu tun, die ihm Gott aufgetragen hat. Ich habe eine Bekehrte kennengelernt, die ihre Gesundheit voll erfasst hat in der Kraft ihres Glaubens und dort gesund jetzt bleibt. Gleichzeitig ist es eine Migrationsgemeinde und ich glaube, das werden wir sehen. Gemeinden aus dem globalen Süden werden vielleicht mit diesem apostolischen Gedanken gut kommen, aber bei diesen Gemeinden werden wir vielleicht auch sehen, dass sie ein noch klares Verständnis von Bekehrung und Heiligung haben als Zentrum des christlichen Glaubens. In dieser Gemeinde, die so crazy war oder so weit, was die Theologie angeht, gegangen ist und auch zum Beispiel Bethel Church ist eine Wohlstandsevangelium on steroids, Health and Wealth Gospel on steroids. Sie haben zum Beispiel bei ihren Spenden in dieser Gemeinde Hope Center immer vorgelesen, was Bethel selbst propagiert, eine ständige Zusage von Reichtümern und Geld, das sie bekommen, ja, was dann immer eine halbe Stunde von dem dreieinhalbstündigen Gottesdienst so gedauert hat. Gleichzeitig habe ich eine von all den Bekehrten, die ich interviewt habe, die am festen und klarsten in ihrem Glauben stand oder am deutlichsten das zur Sprache bringen konnte, war in dieser Gemeinde, Hope Center. Da war echte Lebenstransformation, klares Verständnis vom Evangelium und ein wunderbares, gelaubtes christliches Leben plus all das andere. Ja? Aber wir können auch nicht ganz so schnell einfach alles kategorisieren. Wir müssen hingehen und prüfen und das Gute annehmen, das Schlechte dem widerstehen. Deswegen, ich habe einen Artikel über das Kontextualisierung des Wohlstandsevangeliums geschrieben, anhand dieser drei Gemeinden, auch kostenlos, verfügbar, nicht nur auf Englisch, könnt ihr euch runterladen. Da komme ich zu dem Schluss, wir können nicht einfach kategorisieren, das konnten die Schublade, das sind die andere, wir müssen vor Ort sehen, was passiert und nicht zu schnell Vorurteile oder vorurteilsmäßig Urteile fängen. Gut, wie gesagt, die E-Mails sind vorhanden, ihr könnt euch gerne kontaktieren bei weiteren Fragen. Danke.